Crashkurs Krise. Der Podcast für Krisenmanagement und Bevölkerungsschutz. Mit Andreas Karsten und Manuel Weißkopf.
Hallo und herzlich willkommen wieder bei uns im Podcast Crashkurs Krise. Ich bin der Manuel Weißkopf aus Ingolstadt, bei mir Andreas Karsten. Bist du gerade wieder in Hamburg oder bist du unterwegs, Andreas?
Nee, ich bin diese Woche noch in Hamburg und dann geht's langsam wieder los.
Das freut mich, das ist schön. Andreas, heute haben wir das Thema, was ist als verantwortliche Führungskraft im Bevölkerungsschutz eigentlich meine Rolle? Was sind meine Aufgaben, wo gehöre ich hin? Dieser Podcast wendet sich diesmal die Folge an die Bürgermeisterinnen, Landräte, Dezernentinnen, politisch Verantwortliche, die komplette Verwaltungsführung. Alles, was oben in der Entscheidungsgewalt oder in der Entscheidungsposition sitzt. Und wir möchten heute aufklären, was ist Chefsache? Und zwar zwingend. Was ist gute Praxis, also die Kür sozusagen. Mein Wunsch wäre, dass wir es schaffen, hinterher eine konkret machbare To-Do-Liste zu haben, was so die nächsten 90 Tage zu tun ist, damit der Verantwortung entsprechend Rechnung getragen wird. Hältst du das für realistisch, lieber Andreas?
Ich glaube schon, dass es realistisch ist. Und ich werde mich auch bemühen, so eine Checkliste oder eine To-Do-Liste dann fertig zu haben.
Na toll, dann bin ich mal gespannt. Legen wir los.
Willst du mehr von Crashkurs Krise hören? Dann gehe auf hallo.debug.eu/podcast und melde dich an. Du bekommst exklusive Bonusfolgen, neue Folgen schon vor der Veröffentlichung und kannst selbst Fragen einreichen. hallo.debug.eu/podcast. Sei dabei.
Wenn es bei dir im Ort richtig knallt, Hochwasser, Stromausfall, IT-Ausfall, bist du dann eigentlich zuständig? Oder wäre das Sache des Landrats, des Landes, vom Innenministerium, vielleicht sogar vom Bund? Wenn ich ehrlich bin, es kommt drauf an. Die exakte Aussage lässt sich, ohne die Situation zu kennen, gar nicht treffen. Aber was immer ist, ist, dass die sichtbare Person vor Ort du bist, der oder die Gewählte. Ihr seid sichtbar, ihr seid vor Ort, ihr werdet gefordert. Das bringt für mich jetzt zwei Leitfragen mit. Wusstest du, dass Betroffene in der Krise eigentlich fast immer ihren Bürgermeister, ihren Landrat sehen wollen, egal wer formal zuständig ist? Ich behaupte mal, die meisten Bürger wissen auch gar nicht, wer formal zuständig ist. Und dass genau diese Erwartung auch politisch sehr gefährlich werden kann, selbst dann, wenn du als Führungsposition alles richtig gemacht hast aus Sicht der Juristen, aber vielleicht nicht aus Sicht der Bevölkerung. Tja, Andreas, kannst du das mal einmal so ein bisschen einordnen, was ich da gerade aufgemacht habe?
Also du hast natürlich vollkommen recht. Es gibt verschiedene Ebenen der Verantwortlichkeit. Das Juristische, was steht genau im Gesetz, was muss ich tun und was kann ich lassen? Und dann natürlich, was die Bürgerinnen und die Bürger von einem erwarten, wenn man halt eine Führungsfunktion wahrt. Und das ist was vollkommen anderes und du hast es richtig gesagt. Dem Bürger interessiert es gar nicht, was in den Gesetzen drinsteht, wer da zuständig ist. Er erwartet vom Staat Hilfe. Und der Staat sind einmal die Personen natürlich, die man kennt, sprich im nächsten Umfeld, Bürgermeisterin, Landrätin und zum anderen Herrn Bundeskanzler. Und dazwischen gibt es kaum noch, den man kennt. Und das ist halt genau der Punkt, den man da betrachten muss. Du lachst, bei euch in Bayern ist das natürlich anders. Euer Ministerpräsident ist bekannt wie ein bunter Hund.
Manchmal wäre es schöner, wenn er wäre nicht als bunter Hund bekannt.
Ansonsten, sag ich mal, bei anderen Bundesländern ist das schon ein bisschen schwierig. Aber das Entscheidende ist wirklich, die Bürgerinnen und Bürger erwarten, wie gesagt, vom Staat die Hilfe. Und der Staat ist nun mal auch der Bürgermeister, die Landrätin. Und von daher kann man sich nicht aus der Verantwortung ziehen. Und es gibt eine Reihe Beispiele in der Geschichte, wo halt vielleicht formalrechtlich alles richtig gemacht wurde, aber nicht aus Sicht der Bevölkerung. Das letzte Beispiel in diesem Jahr ist sicherlich der Stromausfall in Berlin, wo der regierende Bürgermeister eine Stunde eine Pause gemacht hat, sich sportlich aktiv betätigt hat. Das ist sicherlich alles rechtens. Aber aus Sicht der Bevölkerung ist das natürlich No-Go gewesen.
Ja, sicherlich. Und Andreas, also um das aufzugreifen, nur weil ich formal nicht zuständig bin, heißt es ja auch nicht, dass ich nicht ein bisschen Verantwortung habe, weil ich gesehen werde. Also wenigstens die politische Verantwortung, sich darum zu kümmern, zuzuhören, da zu sein, die kriege ich ja juristisch auch nicht wegdelegiert. Also dafür bin ich ja gewählt.
Genau. Und andersrum muss man auch sagen, in fast jeder Krise oder Katastrophe ist es so, dass auch ein Bürgermeister von kreisangehörigen Gemeinden weiterhin Verantwortung haben, auch per Gesetz. Also es ist nicht so, dass alle Verantwortung urplötzlich von einem abfällt. Das passiert sowieso nicht.
Das ist ja beruhigend. Gut, dann fasse ich das mal ganz kurz zusammen. Wir haben die Situation, dass wir die juristische Verantwortung von der politischen ein bisschen gesondert sehen müssen, nicht exakt trennen können, aber wir müssen es unterschiedlich betrachten. Und es geht heute gar nicht um die juristische Verantwortung, sondern es geht tatsächlich um die Rolle, um die politische Geschichte und auch ein bisschen um die juristische. Also wir gucken immer so in beide Welten ein bisschen rein, was ist wirklich zwingend, was ist aus politischer Sicht sehr sinnvoll, mindestens mal.
Genau. Was sollte man tun, wenn man wiedergewählt werden will?
Wir reden aber heute auch bewusst nicht über Funkgeräte, Sandsäcke, Technik oder sonst irgendwas. Wir schauen uns an, was ist Chefsache. Und damit wir das wirklich ordentlich sauber sortieren können, müssen wir uns überlegen, was ist eigentlich eine Krise, Andreas? Und warum muss sie zumindest in Teilen Chefsache sein?
Manuel, was eine Krise ist, darauf kann man Bücher füllen. Ich für mich persönlich habe immer so ein relativ einfache Beispiele, die wir heute vielleicht auch nutzen sollten, um ja das Feld ein bisschen einzugrenzen und nicht zu sehr akademisch zu werden. Ne, also zum Beispiel für mich ist so zum Tagesgeschäft einer Gemeinde gehört der Wohnungsbrand oder auch die Lebensmittelkontrolle. Dafür gibt es Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Haus, Ämter, Organisationen, die genau dafür da sind, die das alltäglich machen. Das ist nichts Besonderes, passiert bundesweit tausendfach. Dann die nächste Steigerung wäre eine Notlage. Dann, das ist in meinen Augen so Großbrand. Da haben wir auch gesetzliche Regelungen zu mit überörtlicher Hilfe. Das ist da auch geregelt. Aber dann ist es nicht mehr meine Gemeinde alleine, die in der Lage ist, das Problem zu lösen, sondern ich muss auf jemand anders zurückgreifen. Wie auch eine Salmonellenvergiftung im Altersheim. Das macht ein Gesundheitsamt nicht mehr alleine. Da hat sie aber Regularien, Notfallpläne, die dann greifen, wo sie dann andere Hilfe dazu bekommt und dann auch dieses Problem löst. Das muss man jetzt ganz klar trennen von der Katastrophe und der Krise. Nun ist die Katastrophe in Deutschland per Gesetz definiert. Das ist ein Ereignis, was in der Regel schlagartig einsetzt, was eine Behörde überfordert, wo es zusätzlich Koordinierungsmaßnahmen, Führungsmaßnahmen geben muss, um diese zu beherrschen. Also es ist eine Katastrophe, eine Naturkatastrophe oder ein Unfall, der über diese Notlage hinausgeht. Und die Krise haben wir eigentlich erst in den letzten Jahren im öffentlichen Bereich mit aufgenommen, weil wir natürlich festgestellt haben, dass die Migration keine Katastrophe sind. Also sie passen nicht in die Definition einer Katastrophe hinein, so wie es in Katastrophenschutzgesetzen drinsteht. Auch die Pandemie, die Covid-19-Pandemie, passt da nicht hinein. Es ist kein Unglücksfall, das ist nicht schlagartig eingetreten. Also die Definition passt nicht. Aber die Maßnahmen, die die Kommunen treffen müssen oder die öffentliche Gefahrenabwehrbehörden, die sind die gleichen wie in einer Katastrophe. Also hat man Krisen so definiert, dass man sagt, die Maßnahmen, die notwendig sind, die gleichen, aber es ist ein anderes Schadensszenario, nämlich ein langfristiges Schadensszenario gegenüber einer Katastrophe. Und mit der Definition, glaube ich, kommen wir ja heute ganz gut über die Runden.
Okay, also dann packen wir mal zusammen. Die Krise geht ein bisschen länger als die Katastrophe, ist aber sonst in vielen Teilen sehr ähnlich zumindest. Ja, und Krise heißt grundsätzlich mal Überforderung der eigenen Kräfte. Also ich kann das mit eigenen Kräften äußerst unwahrscheinlich, eher sicher nicht, bewältigen. Und gerade in dem Moment schauen alle immer auf die Köpfe ganz oben, auf die Menschen, die da stehen, und erwarten mindestens mal eine Orientierung. Eigentlich auch Information, Weisung und Co., aber da kommen wir später noch ein bisschen dazu. Und jetzt sage ich nochmal, was ist denn dann meine Rolle als verantwortliche Führungskraft? Muss ich mir die selber definieren oder ist die irgendwo definiert?
Erstmal im Gesetz ganz klar geregelt, die Gesamtverantwortung für eine Verwaltung, für eine Kommune, für die Tätigkeiten dieser Kommune und Feuerwehren ist ja ein Teil der Kommune und der Rettungsdienst ja auch, liegt immer bei dem Leiter der Behörde, sprich bei der Bürgermeisterin oder beim Landrat.
Ich hinterfrage das immer bewusst.
Ja.
Also vor der Krise, während der Krise und nach der Krise. Immer, oder nur in einem von den drei Phasen oder selektiv irgendwie?
Nee, immer. Nur, es ist ja klar, als Chef und Chefin macht man nicht alles selber, sondern man delegiert ja. Führen mit Auftrag heißt das bei uns in den Blaulichtorganisationen. Also was man delegiert, ist und das ist in den Phasen unterschiedlich. Aber die Gesamtverantwortung bleibt immer bei der Person, den obersten Chefin, dem obersten Chef der Verwaltung der Kommune, die wir gerade betrachten wollen.
Okay, super. Dann schauen wir uns mal an. Gehen wir chronologisch ran. Vor der Krise, was müssen wir machen? Was ist Pflicht? Noch nicht die Kür, sondern erstmal, was ist Pflicht? Ich kenne Leute, die sagen, Katastrophenschutz ist Angelegenheit des Landkreises. Was bleibt mir da als Bürgermeister von der kreisangehörigen Gemeinde hängen? Ne? Also nicht wirklich viel. Oder zwei Fragen zu dieser Aussage. Stimmt die überhaupt? Und wenn die stimmt, gilt es auch für Krisen und nicht nur für Katastrophen?
Das erste ist wieder leichter als das zweite. Sagen wir mal so, die Katastrophenschutzbehörde, also das Amt für Katastrophenschutz, ist für die Vorbereitung zuständig. Für die Durchführung sind immer andere zuständig. Nämlich der ganze Landkreis oder halt der Landkreis und die Gemeinden. Jetzt ist es aber so, es gibt in den wenigsten Fällen tritt oder wird der Katastrophenfall ausgerufen, bevor der Schaden eintritt. In der Regel tritt erst der Schaden ein und dann wird die Katastrophe ausgerufen. Und solange wie die Katastrophe nicht ausgerufen ist, ist die Gemeinde verantwortlich. Da, wo das Amt für öffentliche Ordnung und Sicherheit angesiedelt ist. Und die müssen tätig werden.
Also das heißt, den ersten Teil haben wir auf jeden Fall. Den kriegen wir gar nicht weg. Erst wenn der Kreis schreit, das ist jetzt so, dann können die übernehmen. Aber vorher sind erstmal wir im Boot und können gar nicht weg. Also der erste Abschnitt ist meiner. Nehme ich schon mal mit.
Wenn du Bürgermeister bist, genau. Spannend ist jetzt kommt die Landrätin auf die Idee und sagt, ich rufe den Katastrophenfall aus. Dann verlierst du deine Feuerwehr, deine operativ-taktischen Kräfte. Ja. Die werden dann geführt im Stab des Kreises. Aber nach Ordnungs- und Sicherheitsbehördengesetz bleibst du weiterhin für die öffentliche Sicherheit und Ordnung verantwortlich.
Ohne Mittel. Oder mit eingeschränkten Mitteln. Sagen wir es mal so, mit eingeschränkten Mitteln.
Ja. Ne, aber ich sag mal, die Feuerwehr ist auch nicht dafür da, den parkenden Verkehr zu organisieren. Dafür hat man ja andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber diese allgemeine Pflicht oder Sicherstellung von öffentlicher Sicherheit und Ordnung, die verbleibt sowieso bei dir, Manuel. Also damit musst du weiterleben, neben dem Kreis. Also der Kreis hat Zuständigkeiten, tut etwas und du musst jetzt auch etwas tun. Im besten Fall habt ihr euch untereinander abgestimmt, wer was macht. Im schlechtesten Fall arbeitet ihr gegeneinander und im neutralen Fall sitzt du bei dir im Rathaus, guckst, was der Kreis macht und schließt die Lücken.
Gut, Lücken schließen nehme ich mit. Das hat ja schon ein bisschen was mit Improvisation zu tun, wenn ich dann die Lücken schließe, die übrig bleiben. Aber dann haben wir das ja schon mal ganz gut irgendwie zusammengefasst. Für mich, auch wenn der Kreis die Katastrophe ausruft, geht die Verantwortung nicht raus. Das verlagert sich ein bisschen, genau. Ein paar Teile wechseln vielleicht. Aber auch das, also nochmal aus Sicht des Bürgers, der merkt ja im Regelfall gar nicht, wenn der Landkreis die Katastrophe ausruft. Also das kriegt er vielleicht über eine Pressemeldung irgendwann mit. Der Otto-Normalbürger weiß dann auch nicht, welche Verantwortungen sich dann wohin verlagern und wo nicht. Und am Ende ist ja so, der Landrat ist nicht in jeder Gemeinde. Die einzelnen Bürgermeister schon, die werden gesehen und gefunden.
Genau. Und jetzt muss man auch noch eins sagen, wir haben keine Uniform in Anführungszeichen für den Landkreis.
Ja.
Also sprich, deine Feuerwehr hat immer noch dein Wappen deiner Stadt auf dem Ärmel. Auch deine Mitarbeiter der Verwaltung, die vielleicht einen Auftrag des Landkreises umsetzen, haben keinen anderen Briefkopf des Landkreises, sondern sie benutzen den Briefkopf der Gemeinde. Also der Bürger sieht weiterhin in großen Teilen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde, die jetzt aber im Auftrag des Kreises tätig werden. Jetzt kommt der Schwung zu der politischen Verantwortung. Dann rege ich mich natürlich auch über die Mitarbeiter der Gemeinde, sprich den Bürgermeister. Also Manuel, ich würde mich über dich aufregen. So, und nicht für den Landkreis.
Nicht schön, aber verständlich.
Genau.
Okay, also ich fasse es jetzt mal so ganz, ganz grob zusammen. Wir zwei betrachten heute das Thema Krisen und Katastrophen mal gleich. Wir hören jetzt auf, das auseinander zu dividieren. Für uns ist das Wort mit dem großen K vorne dran. Egal, ob wir Krise oder Katastrophe jetzt dann weiter benutzen, das hat immer die gleiche Bedeutung. Ab jetzt für uns hier in diesem Podcast. Es macht es sprachlich ein bisschen einfacher. Und warum machen wir das? Weil ein bisschen politische Verantwortung bleibt auf jeden Fall bei dir als Bürgermeister da draußen oder als Bürgermeisterin. Es bleibt was hängen, es geht nicht weg. Und es spielt keine Rolle, ob das die Krise oder die Katastrophe ist. Rauskommst du aus der Nummer nicht. Okay, was ist denn dann vor der Krise meine Rolle, meine Aufgaben, wenn ich der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin bin?
Also du bist verantwortlich, Manuel, dass deine Verwaltung halt gut vorbereitet ist auf jegliche Krise oder Katastrophe. Das ist die Hauptaufgabe.
Auf jegliches. Das klingt viel, Andreas. Jegliches ist ein großes Wort an der Stelle. Das ist viel Arbeit, okay? Vielleicht kommen wir dann nachher darauf, das noch ein bisschen einzugrenzen.
Wir hatten es in unserem Übersicht-Podcast über unsere Landkarte, haben wir auch schon angesprochen. Allgefahrenansatz führt dazu, dass man bis zum Lebensende arbeiten kann und nicht fertig wird. Also muss man eher die Vulnerabilitätsanalyse machen, also nach innen gucken. Wie ist meine Verwaltung aufgestellt? Was sind die wichtigen Aufgaben, die auf alle Fälle erhalten bleiben müssen? Und welche Prozesse, Teilprozesse in diesen wichtigen Prozessen können aus welchen Gründen ausfallen? Na, also ich gucke mir an, wo habe ich meine internen Schwachstellen, also was ist wichtig und wo habe ich interne Schwachstellen? Und die oder diese wichtigen Prozesse bereite ich darauf vor, indem ich die Schwachstellen halt minimiere, entweder durch eine Lagerhaltung oder durch Redundanzen. Das ist eigentlich der Punkt, den du als erstes in deiner Gemeinde machen musst.
Also Vorbereitung ordentlich. Haben wir.
Genau. Und dann ist meine Empfehlung, ich würde jede Organisationseinheit, also jedes Amt, was ich habe, ansprechen, den Amtsleiter, die Amtsleiterin und fragen, du sag mal, was sind eigentlich meinetwegen die 5 wichtigsten Leistungen, die dein Amt erbringt und die unbedingt aufrechterhalten werden müssen. Dann kriegst du ein Strauß von Aufgaben, die in jeder Situation, sage ich mal, erbracht werden müssen. Meinetwegen Totenscheine ausfüllen, das ist ein klassisches Beispiel. Ohne einen Totenschein wird bei uns in Deutschland niemand beerdigt. Also muss da ständig jemand sein oder nach kurzer Zeit wieder arbeitsfähig sein, der halt Totenscheine ausfüllt. Das wäre zum Beispiel so ein Prozess. Du kriegst dann viele dieser Prozesse. Und jetzt würde ich zusammen mit meiner Verwaltungsspitze einen Workshop machen und überlegen, was sind jetzt die für meine Gesamtverwaltung vielleicht die 10 wichtigsten? Und um die würde ich mich erstmal kümmern. Ich kann mich ja nicht von Anfang an um alles gleich kümmern, ist ja vollkommen klar. Und wir werden es nie schaffen, die gesamte Verwaltung resilient aufzubauen, sondern ich muss Prioritäten setzen. Und von daher wäre Workshop ein geeignetes Mittel.
Das heißt, wir gucken nach innen, wie du gesagt hast, die Analyse, was wirft mich am meisten aus der Bahn, ist auch gleichzeitig das Ergebnis mehr oder weniger, was sind denn die wichtigsten Dinge, die für uns, für die Arbeit wichtig sind. Und dann müssen wir aber auch unterscheiden, was ist für den Bürger und das, ich sage jetzt mal, das Weiterkommen oder das Fortbestehen der Verwaltung sozusagen in der Krisensituation wichtig. Also wir müssen einmal nach innen gucken, analysieren, was ist für uns kernwichtig, was müssen wir unbedingt am Aufrechthalten und dann nach außen schauen, was ist wichtig für die Bürger, was müssen wir für die zwingend aufrechthalten. Und daran muss ich dann arbeiten mit meinen Verwaltungsabteilungen, mit meinen Leitern der einzelnen Bereiche, um zu sagen, priorisieren und dann welche Maßnahmen und dann ins Arbeiten zu kommen.
Also ich würde Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sagen, also nicht nur mit den Spitzen sprechen, sondern manchmal gibt es auch, sag ich mal, in der Hierarchie, in tieferen Bereichen, gute Leute.
Also das Wissen ist ja meistens breit gefächert. Ja. Und die täglich damit arbeiten, haben andere Bedürfnisse als die Arbeit anleiten. Das ist auch irgendwie logisch.
Wieder das Beispiel mit der Sterbeurkunde, du hast vollkommen recht. Also ich blicke nach außen und sehe, es ist wichtig für die Bürgerinnen und Bürger, dass Sterbeurkunden ausgestellt werden. Das ist die Leistung nach außen, die wichtig ist. Und jetzt muss ich nach innen gucken. Um eine Sterbeurkunde auszufüllen, benötige ich meinetwegen Drucker, PC oder ich habe vielleicht noch alte Briefköpfe, wo ich mit der Schreibmaschine draufschreiben kann. Also da gucke ich dann den inneren Prozess und wie kann dieser Prozess ausfallen, der notwendig ist, um diese externe wichtige Dienstleistung zu erzeugen.
Jetzt haben wir die Arbeitsfähigkeit gesichert. bei den Prozessen, die wir unbedingt am Laufen halten müssen, egal ob nach innen oder nach außen. Jetzt brauchen wir ja noch irgendwie die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen.
Ja, also im besten Fall, im Idealfall, den es nicht gibt, würde ja unsere Vorbereitung bedeuten, dass wir nie in die Krise kommen. Jetzt kommen wir aber in eine Krise und dann brauchen wir natürlich eine Krisenorganisation, sprich einen Krisenstab, der Entscheidungen vorbereitet für dich, Manuel, als Chef, oder aber der die Entscheidungen trifft, die du an den Krisenstab übertragen hast, also delegiert hast.
Das haben wir. Das nehmen wir mit. Wer darf was entscheiden? Wichtige, ganz wichtiger Punkt.
Das ist der erste Punkt, genau. Ja. Also welche Aufgaben oder welche Fragen willst du nur du entscheiden? Und wo sagst du, ja, mein Krisenstab kann das eigenständig entscheiden, müssen nämlich nicht fragen. Also das ist der Punkt. Und da musst du natürlich noch sicherstellen, dass dein Krisenstab arbeitsfähig ist. Das ist auch vor der Krise notwendig. Du brauchst einen Krisenstab, Stabsraum, du musst Technik haben, alles, was dazugehört.
Okay, dann haben wir das alles hergerichtet. Wir wissen, wer wie Bescheid kriegt, dass was los ist. Wir wissen, wer was wie entscheidet, welche technischen Mittel notwendig sind und, und. Das haben wir jetzt alles festgelegt. Und jetzt? Wie kriegen wir es auf die Straße?
Ja, das Erste natürlich, ich muss meine Mitarbeiter und Mitarbeiter darüber informieren, dass wir so eine Krisenorganisation haben. Also ich muss die Krisenorganisation aufstellen, wer soll da drin sein, wer arbeitet in der Koordinierungsgruppe Stab, welche Ausstattung benötigt. Und da muss ich die Leute natürlich dementsprechend schulen. Also ich muss sie trainieren, ne, damit sie in der Lage sind, in der Krise richtig zu handeln.
Aber das, Andreas, damit ich das richtig einsortieren kann, das machst du nicht, mach nicht ich als Bürgermeister, sondern das machen wir über die Amtsleitungen oder über die dann ausgesuchte Stabsleitung. Lass ich das tun, weil sonst wäre ich ja nicht fertig, wenn ich die alle selber schule.
Ein ganz klar, eindeutiges Ja und Nein. Also als Erstes, du musst natürlich sagen, es ist wichtig. So, du möchtest, dass deine Verwaltung alle, sag ich mal, üben. Weil es ist ja vollkommen klar, jeder hat sein Tagesgeschäft und muss was auf dem Schreibtisch liegen lassen, um dann an so einer Schulung teilzunehmen. Also von dir geht der Impuls aus. Und der zweite Punkt, der auch ganz wichtig ist, da du ja sicherlich in vielen ein Fachmann bist, aber nicht hundertprozentig fit in der Krise, das ist nämlich kein Mensch auf der Welt, musst du dich selbst schulen lassen. Also zeig bitte deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass auch du dich schulen lässt, dass dir das Thema so wichtig ist, als Verantwortliche der Kommune, dass du da halt auch dich schulen lässt. Und das motiviert natürlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dann auch an der Schulung teilzunehmen. Wie die Schulung dann aussieht, ob du das mit eigenem Personal machen kannst oder ihr das mit dem eigenen Personal machen könnt, ob ihr eine Firma engagieren müsst oder ob ihr in die Landesfeuerwehrschule geht oder an Bundesakademie für Bevölkerungsschutz und Zivile Verteidigung. Das ist alles Aufgabe, sage ich mal, deiner Abteilung, Katastrophenschutz, Zivilschutz, die das dann für dich organisiert.
Okay, also ich bin jetzt echt motiviert. Ich will mich richtig gut vorbereiten. Ich habe Bock, das Thema richtig gut anzugehen, weil ich möchte nicht, dass es mir so geht wie jemandem in der Hauptstadt. Ich will das hinterher schöner haben, wenn es passiert. Und ich will es richtig gut hinkriegen, Andreas. Was empfiehlst du mir? Wie kann ich darüber hinaus, über das, was wir gesprochen haben, noch was machen? Oder sind wir schon am oberen Ende angelangt?
Nein, das haben wir vielleicht früher mal geglaubt, dass der Staat in der Lage ist, die Kommune in der Lage ist, jedes Problem alleine zu lösen. Ne, wir sind die Größten, die Besten, die Schönsten. Wir regeln das schon und der Bürger soll bitte das tun, was wir sagen und ansonsten ruhig sein. Das ist nun vielfach bewiesen worden, dass das nicht funktioniert. Wir sind auf den Bürger und die Bürgerin angewiesen. Steht schon im Zivilschutzgesetz, der Bürger soll sich erstmal selbst helfen und wenn er nicht weiterkommt, helfen wir. Ja, aber auch unsere Hilfe ist begrenzt und von daher die Zivilgesellschaft mit einbinden, die Unternehmen mit einbinden, die in meinem Zuständigkeitsbereich sind, die Sportvereine, alles was dazugehört, alle versuchen einzubinden und da, sage ich mal, eignet sich natürlich, wie viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern wissen, weil ich das immer propagiere, so einen runden Tisch Resilienz, wo ich alle Leute zusammenbringe und mal diskutiere, die Leute kennenlerne, vor der Krise Köpfe kennenlernen, dann fragen, welche Bedürfnisse habt ihr denn, wenn Strom ausfällt meinetwegen und wie könnt ihr uns helfen, weil wir als Verwaltung als Gemeinde sind nicht in der Lage, alle Probleme gleich sofort zu lösen.
Okay, das ist für mich alles, das steht nicht unbedingt im Gesetz, aber es ist absolut sinnvoll, das zu tun. Und ich glaube, also gerade in Krise Köpfe kennen oder in Krisen Köpfe und Konzepte kennen, das ist ja eine der Wahlsprüche sozusagen in unserem Bereich. Das kann ich ja nur, wenn ich mich vorher gut darauf vorbereite, wenn ich vorher in den Dialog gehe, in Gespräche, mich austausche. Also es hilft ja alles nichts. Ich muss das ja machen, um gut zu werden. Damit ist es für mich nicht nur Kür, sondern es ist eigentlich, in meinen Augen ist es ein Teil der Pflicht, weil das andere zu kurz greift, um wirklich vorbereitet zu sein. Das ist aber jetzt meine persönliche Meinung. Das muss mit Sicherheit nicht die Lehrmeinung widerspiegeln. Aber in meinen Augen macht es anders gar keinen Sinn.
Manuel, da stimme ich dir zu, weil es geht immer was schief in Krisen, weil sonst wäre es keine Krise. Ne? Und hinterher muss man auch sagen können, auch vor seinem eigenen Gewissen, ich habe alles versucht, um mich bestmöglich vorzubereiten.
Mhm.
Ne, wenn ich aber von vornherein weiß, oh, Übung, Ausbildung, das ist mir, kostet zu viel Zeit, habe ich keinen Bock drauf oder sonst irgendetwas, dann macht man sich hinterher auch Selbstvorwürfe und wird natürlich auch, in der Öffentlichkeit gegrillt. Das will ja keiner von uns.
Das ist absolut richtig. Andreas, ich versuche es mal zusammenzufassen. Ich als Bürgermeister muss entscheiden, was in meiner Verwaltung lebenswichtig, überlebenswichtig ist, die Kernprozesse sozusagen identifizieren und sagen, die müssen weiterlaufen. Und ich muss dafür sorgen, dass es eine Struktur gibt, die im Ernstfall trägt. Ich schreibe natürlich nicht jeden Plan irgendwie selber, aber ich muss dafür sorgen, dass er geschrieben wird und dass es umgesetzt wird. Und mit dem runden Tisch der Resilienz, ich sage jetzt mal, da gehört für mich auch noch die Vorbereitung für die Spontanhelfenden dazu und am besten noch kleine regelmäßige Übungen, dann sind wir schon fast in der Champions League und wenn ich es noch hinkriege, meine Krisenkommunikation sauber vorzubereiten, dann sind wir gut dabei, würde ich schätzen, oder?
Genau so ist es.
Na super. Ja,
hast gut zusammengefasst.
Dann habe ich meine Kommune jetzt also so vorbereitet, dass es funktioniert und plötzlich ist die Krise da. Was wäre denn jetzt meine Rolle? Was ist dann die Pflicht und was ist die Kür? Aber, lieber Andreas, da muss ich leider vertagen, wenn du auf die Uhr guckst. Ich sage schon mal danke für den ersten Teil der Folge. Wir werden den Teil 2 in der nächsten Folge bearbeiten. Und das ist direkt das Ding in der Krise. Was ist Pflicht, was ist Kür, ist dann unser Einstieg. Andreas, ich danke dir. Ich wünsche euch allen eine gute Zeit.
Und dir einen schönen Tag, Manuel, und hat wieder Spaß gemacht, sich mit dir zu unterhalten. Tschüss.
Sehr schön. Ciao, servus.
Willst du mehr von Crashkurs Krise hören? Dann gehe auf hallo.debug.eu/podcast und melde dich an. Du bekommst exklusive Bonusfolgen, neue Folgen schon vor der Veröffentlichung und kannst selbst Fragen einreichen. hallo.debug.eu/podcast. Sei dabei.